Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
Heute Eier, Mais, Pferdefleisch. Die unappetitlichen Geschäfte der Ernährungsindustrie. Die Diskussionsleitung hat Jule Reimer.
Ein Drittel der Deutschen möchte künftig auf den Kauf von fleischhaltigen Fertigprodukten verzichten. Das ergab eine gestern veröffentlichte Studie des Marktforschungsinstituts GfK. Rund 60% der Befragten haben mit Pferdefleisch kein Problem, aber sie hätten es gerne auf der Verpackung deklariert, anstatt erst nach dem Genuss der vermeintlichen Rinderbolognese von dieser Zutat zu erfahren. Guten Abend in die Runde. Wir, die Wirtschafts- und Verbraucherredaktion, hatten in den letzten 3 Wochen gut zu tun. Pferdefleisch, Eier, Futtermittel. Was läuft schief in der Ernährungsbranche, wollen wir fragen. Oder auch sind wir vielleicht zu empfindlich, wenn es um Lebensmittel geht. Ich begrüße zur Diskussion im Studio Mainz Ulrike Höfgen, Landwirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz, eine von mittlerweile 5 grünen Landwirtschaftsministern bundesweit. Guten Abend.
Guten Abend.
Gleich werden wir auch hier Christel Happach-Kasan hören, agrarpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, zugeschaltet aus Hamburg. Matthias Wolfschmidt von der Verbraucherlobbyorganisation Foodwatch, da sage ich Hallo nach Berlin.
Guten Abend.
Und last but not least Ulrich Nöhle, Honorarprofessor an der TU Braunschweig, Biochemiker, Fachmann für Lebensmittelrecht und freiberuflicher Krisenmanager, unter anderem für die Ernährungs- und Futtermittelindustrie.
Ja, schönen guten Abend.
Frau Ministerin Höfgen, in Sachen aflatoxinbelastetem Futter gab es nach einem kontrollintensiven Wochenende wieder Entwarnung. Am stärksten betroffen Niedersachsen. Dort dürfen die Milchviehbetriebe wieder alle Milch ausliefern. Auch aus Ihrem Bundesland, aus Rheinland-Pfalz, hörten wir jetzt nichts Kritisches. Aber wie sieht es zum Beispiel mit dem Skandal rund um die überbelegten Legehennenställe aus? Warum ist der so schnell aus den Schlagzeilen entschwunden? Ja, wie er auch hochkam, passiert da eigentlich irgendwas?
Naja, ich glaube, das liegt an der Fülle der Skandale. Und Rheinland-Pfalz ist jetzt nicht das Land der Massentierhaltung, ganz und gar nicht. Aber natürlich leiden die Betriebe hier auch genau unter diesen Wettbewerbsverzerrungen. Deutschland entwickelt sich ja immer mehr zum Maststall Europas. Wir haben bei der Schweinehaltung zum Beispiel eine Steigerung um 60% und bei in der Hähnchenmast gigantische Steigerung. Und gleichzeitig sehen wir hier, wie die bäuerlichen Betriebe abnehmen in furchterregender Geschwindigkeit.
Das heißt, bei Ihnen wird nicht gegen Legehennen, wegen Legehennenhalter, wegen Überbelegung ermittelt?
Es wird in Rheinland-Pfalz gerade im Bereich des Tierschutzes sehr streng kontrolliert. Natürlich wird auch ermittelt, bislang glücklicherweise ohne Ergebnis. Bei den Aflatoxinen waren wir mit 2 Betrieben betroffen. Aber ich sage schon auch, wir reden hier über einen Systemfehler im Bereich der Ernährung und im Bereich der Landwirtschaft. Und dieses System basiert eben auf einem globalen Billigrohstoffmix, der sich der Kontrollierbarkeit entzieht und quasi darauf beruht. Und natürlich müssen wir auf der einen Seite gucken, dass wir die in die Kontrolle zwingen. Da gibt es auch noch die eine oder andere Lücke, die wir schließen müssen. Auf der anderen Seite müssen wir aber im Bereich unserer Ernährung und im Bereich unserer Landwirtschaft was tun.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ulrich Nöhle, wir hätten uns gefreut, hier den Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde BLL zu begrüßen. Das ist der Dachverband aller Verbände, die irgendwie mit Lebensmitteln zu tun haben. Da gehört der Bauernverband, die Futtermittelindustrie, die Fertiggerichtehersteller, die Metzger, alle gehören dazu. Der BLL ließ sich aus Termingründen entschuldigen, im Fall Sie. Sie haben lange für diverse Lebensmittelmultis in führender Position gearbeitet. Sie bieten auch für die Ernährungsbranche Krisenberatung an. Ist es Zufall, dass sich die Skandale in den letzten Wochen so häuften, oder gibt es dafür eine Erklärung aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, eine Erklärung liegt daran, dass wir erstmal den Begriff Skandal hinterfragen. Der Pferdefleischfall ist offensichtlich nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse ein ganz einfacher Betrugsfall und hat eigentlich mit dem Lebensmittel Rindfleisch oder Pferdefleisch nichts zu tun. Da haben offensichtlich einer oder mehrere Händler ganz einfach betrogen. Das ist mit aller Schärfe zu verurteilen, dem ist nachzugehen und die Betroffenen sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Bei dem Maisfall, der sich ja inzwischen fast in Luft aufgelöst hat.
Also mit Schimmelpilzgift belasteter Mais, Futtermittel?
Genau, das scheint sich ja inzwischen in Luft aufzulösen. Dort hat die Kontrolle funktioniert. Niedersächsische Milchprüfring hat die Probe im Rahmen eines Monitorings gezogen. Sie war auffällig. Es wurde zurückverfolgt. Es wurde das Futtermittel Mais aus Serbien als Quelle identifiziert. Das Lebensmittel Milch und Milcherzeugnisse sind nicht belastet. Sämtliche Höfe sind für die Fleisch- und Milchlieferung wieder freigegeben. Sprich, am Ende ist nichts mehr herausgekommen. Bis auf das jetzt noch hinterfragt wird, hat der Importeur, das war offensichtlich die Firma Töpfer International in Hamburg, ihre Sorgfaltspflicht richtig wahrgenommen, hat sie genügend, eine ausreichende Anzahl an Proben gezogen und hat sie dann, wenn positive Ergebnisse vorlagen, denn die Ergebnisse auch an die Behörden gemeldet. Der Eierfall, das Gleiche. Sollte sich herausstellen, dass wirklich konventionelle und oder Biobetriebe oder beide die Rechtsvorschriften nicht eingehalten haben, ja, dann ist das kein Lebensmittelskandal, dann ist das eine Rechtsverletzung, genauso wie jeder Geldfälscher oder Bankräuber das geltende Recht verletzt. Ich glaube, wir haben es hier nicht mit Lebensmittelskandalen zu tun, sondern eher mit einer Überbewertung von in der Tat zum Teil kleinkriminellen Verhältnissen, die offensichtlich bei Lebensmitteln viel, viel stärker wahrgenommen werden als bei allen anderen möglichen
Straftaten. Matthias Wolfschmidt von Foodwatch. Widerspruch, Zuspruch, differenzierter Widerspruch?
Na, die Frage ist ja, ab wann dann der Skandal nach der Definition von Herrn Professor Nöhle anfängt. Man kann da sicherlich über Worte streiten, aber wenn wir die drei Fälle, die er gerade aufgezählt hat, über die wir ja heute sprechen, durchgehen, sonst gäbe es die Sendung vermutlich nicht, dann fragt man sich, nehmen wir als erstes die Pferdefleischgeschichte. Ich würde davon im Skandal sprechen, wenn innerhalb Europa es möglich ist, dass nach Informationen der französischen Behörden mindestens für ein halbes Jahr, seit August 2012, ein Hersteller, der offensichtlich sehr gut im Geschäft war, von Fertiglasagne und Fertigprodukten, nicht nur Supermärkte in Frankreich, fast alle Supermarktketten in Frankreich, in Großbritannien und in Deutschland beliefert, sondern auch noch in weiteren 12 bis 14 Mitgliedstaaten. Wenn das alles unentdeckt bleibt, angeblich, durch die Handelskonzerne, die ja hier als Eigenmarkenvertreiber auftreten und die Ware in die Regale legen und ihren Kunden zum Kauf anbieten, dann ist das für mich tatsächlich, erfüllt die Kriterien eines Skandals, und zwar des skandalösen Verhaltens der Handelskonzerne. Hier in Deutschland sind ja fast alle Großen betroffen. Das, wie gesagt, ist skandalös, und dass man das nicht ahnden kann, dieses Fehlverhalten der Handelskonzerne, ist ein weiteres Skandalon. Zweitens, beim Mais. Da ist es in der Tat so glücklicherweise so gekommen, wie Herr Nöhle es gerade beschrieben hat, dass es offensichtlich keine gravierenden gesundheitlichen Bedenken gibt bezüglich Milch. Aber man muss natürlich schon fragen, warum sind mindestens 6.500 landwirtschaftliche Betriebe betroffen, wenn ein Importeur...
4.500, das ist, glaube ich, korrigiert worden, weil es Doppelnennungen gab.
Ach so, okay, zwischendurch waren es mal 6.500, dann sind es
4.500, das stimmt, aber es wurde korrigiert.
Ja, nehme ich gerne so zur Kenntnis. Wenn ein Importeur, einer der größten Importeure, also kein Amateur, nicht eins der berühmten schwarzen Schafe, von denen nie jemand was davon gehört hat, sondern einer der größten Futtermittelimporteure hier zu Lande, Ende November, am 27. soll es gewesen sein, 2012, eine solche Ware, Lieferung 45.000 Tonnen, so war die Zahl zu lesen, angelandet hat und dann bis Ende Februar nichts davon mitbekommen haben will, dass diese Ware offensichtlich verschimmelt war. Da muss man sich einfach fragen, was diese Leute hauptberuflich machen, wenn es denn wirklich so gewesen sein sollte. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es hier, und das wird man nicht beweisen können, mangels entsprechender Prüfvorschriften, die man dann auch einfordern kann, dass es hier tatsächlich um massives Wegsehen gibt und um ökonomische Interessen. Und bei den Eiern, da haben wir es natürlich mit offensichtlich mit einem Betrugsfall zu tun. Und das ist die eine Sache. Das Ausmaß, das ja zwischenzeitlich zu lesen war, ist enorm. Es geht um offensichtlich Tausende von Betrieben. Aber was noch absurder ist, und da wird es dann wirklich skandalös, ist die Frage, warum eigentlich die zuständigen Überwachungsbehörden über ein Jahr hinweg dem Treiben zugesehen haben, unter dem Verweis, und das sollen wir als Öffentlichkeit akzeptieren, unter dem Verweis, die Staatsanwaltschaft in Oldenburg müsse ja noch weiter ermitteln. Da fragt man sich, wer zahlt hier eigentlich die Zeche, um die Verbraucher betrogen worden sind, wenn sie im falschen Glauben, Bio-Eier zu kaufen, einfach mehr Geld zu bezahlt haben.
Das fragen wir jetzt gleich Christel Habach-Kasan. Guten Abend nach Hamburg. Wir freuen uns, dass wir jetzt auch die agrarpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion begrüßen können.
Schönen guten Abend an die gesamte Runde.
Ja, Frau Habach-Kasan, wir waren hier ein bisschen am Differenzieren oder Überlegen, Eier, Mais, Pferdefleisch, was war Skandal, was war mediale Übertreibung. Wer hat versagt in diesen Fällen, die wir da angesprochen haben?
Also ich glaube, zunächst einmal muss man festhalten, dass alle drei, und das habe ich aus Ihrer Diskussion eben auch mitbekommen, alle drei Fälle sehr, sehr unterschiedlich zu bewerten sind. Es sind drei unterschiedliche Vorgänge. Wenn Lebensmittel betroffen sind, dann fühlt sich eigentlich jeder, der davon hört, betroffen. Und insofern empfinde ich es als normal, dass Medien ein solches Ereignis aufgreifen. Aber dann muss man natürlich in die Bewertung hinein und muss sich angucken, wo ist was falsch gelaufen, was kann man daraus eventuell für die Zukunft lernen. Und wenn ich mit dem historisch sozusagen ersten Ereignis anfange, dann war es ja das Pferdefleisch. Und was wir gesehen haben, ist der Vorgang wohl in Rumänien passiert, wo Pferde geschlachtet wurden, wo dieses Fleisch dann umetikettiert wurde als Rindfleisch. Das Fleisch selbst ist nach allem, was ich erfahren habe, tatsächlich vollkommen unbedenklich und kann gut verzehrt werden. Und deswegen sollte man es auch tatsächlich dem Verzehr zuführen, zum Beispiel als Spende.
Nun ist Pferdefleisch ja billiger. Also welche Rolle spielt denn bei all diesen Ereignissen Preisdruck oder vielleicht auch Profitgier?
Ich glaube, in allen Fällen spielt Preisdruck tatsächlich eine Rolle. Wir wissen, dass für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland der Preis ein wesentliches Kriterium ist, um etwas zu kaufen. Und dementsprechend handeln auch die Unternehmen, indem sie versuchen, ihre Produkte billig anzugeben. Und ich nehme an, dass dieser Pferdefleischhändler, dieses Unternehmen dort geglaubt hat, als Rindfleisch besser verkaufen zu können als Pferdefleisch. Da ist sicherlich das ökonomische Interesse sehr wichtig, aber man sollte auch festhalten, es ist völlig einwandfrei. All die Gerüchte, die aufgekommen sind, dass es was eventuell mit Medikamenten belastet sein könnte, sind nicht richtig. Und das, was man sagen muss, wir haben einzelne Bundesländer, die automatisch bei Fleischkontrollen immer auch die Art mit kontrollieren. Und das ist sicherlich die gebotene Vorgehensweise in Zukunft, bei Fleischkontrollen auch zu kontrollieren, ist es Rindfleisch, ist es Pferdefleisch.
Also das heißt, Frage in die Runde, wo sollten die Eigenkontrollen der Unternehmen verbessert werden?
Also auf jeden Fall muss man sagen, haben sie nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollten. Und hier ist erstmal an die Hersteller auch zu richten, dass sie ihre Systeme verbessern müssen. Aber auch bei den Pferden muss ich ganz klar sagen, all diese Rückstände von Pferdefleisch in diesen Unmengen von Produkten, die zeigen ja, dass da unklare Herkünfte durchaus vorhanden sind. Und bei den Pferden ist es so, dass nur ein geringer Teil der Pferde auch wirklich schlachttauglich ist. Und wenn da die Hinweise auf Phenylbutazon beispielsweise gekommen sind, also einem Medikament, dann muss man ganz klar sagen, hier liegen die Lücken auch im Equidenpass, also in dem Herkunftsnachweis bei den Pferden. Und hier haben wir übrigens als Land Rheinland-Pfalz auch im Bundesrat gerade einen Antrag eingebracht, um die Lücken auch in Deutschland hier zu schließen. Denn die Nachvollziehbarkeit der Herkunft von Pferden ist durchaus nicht immer gegeben. Und wir wissen ganz genau, es handelt sich sehr wahrscheinlich hier nicht um normale Schlachtpferde, die da in den Markt gekommen sind, sondern um solche, die nicht absetzbar waren, aus den verschiedensten Gründen. Und ich würde das überhaupt nicht so locker nehmen. Und das Zweite ist, ich halte es schon für einen Skandal, wenn Zehntausende oder 10.000 Tonnen hochbelastete, mit einem krebserregenden Schimmelgift belastete Chargen in den Markt kommen. Und ich sage mal, wir haben ja jetzt nicht nur diese drei Skandale. Ich erinnere an die kontaminierten Erdbeeren aus China, die auf dem Teller unserer Kinder gelandet sind. 11.000 Kinder an Noroviren erkrankt. Und da muss man sich wirklich fragen, ist das ein System dieser globalen Rohstoff-Zusammenkaufmethode, das wirklich noch adäquat ist für eine gute Ernährung, wirtschaftlich oder volkswirtschaftlich, hat es jedenfalls erhebliche Nachteile.
Könnte man denn von den Unternehmen mehr Kontrollen fordern?
Ja, selbstverständlich kann man hier die Verbindlichkeit bei den Eigenkontrollen doch deutlich erhöhen. Also wenn wir mal QS nehmen, auch dieser Hersteller, Qualität und Sicherheit, eines dieser zertifizierten Systeme.
Für Fleisch aus deutschen Höfen, ja.
Genau, dieser Hersteller in Rees war ja auch QS-zertifiziert, aber da muss man sagen, dann muss man auch hier dieses System weiter verbindlich machen. Das muss mehr unabhängige Kontrollen geben, das muss wirkliche Prüfungen geben im Labor und nicht nur nach Aktenlage. Und ich habe auch meine großen Bedenken, wenn trotz der Warnungen hier tatsächlich diese Chargen noch auf den Markt gekommen sind. Und da habe ich auch meine Zweifel, Herr Nöhle, wenn das Ganze ist ja aufgefallen bei einer Milchkontrolle. Das finde ich ist kein besonders gutes Zeichen.
Ja, also zunächst mal für die Sicherheit der Lebensmittel sind die Unternehmer verantwortlich und nicht die amtliche Überwachung. Das ist völlig unstrittig. Und ich gestehe Ihnen gerne zu, die globalen Warenströme haben sich in den letzten 15 Jahren aufgrund der ganzen Veränderungen durch die WTO-Verhandlungen erheblich geändert. Und die Lebensmittelhersteller sind wirklich gut beraten, ihre gesamte Versorgungskette nicht nur von der ersten vorgelagerten Stufe sorgfältig zu kontrollieren, sondern bis hin zum allerersten Agrarrohstoff, wo er auch immer sein mag. Also ob das jetzt das Rindfleisch in Rumänien ist oder vielleicht, wie Sie eben angesprochen haben, die Erdbeeren aus China. Sprich, die Hersteller müssen mehr Wert darauf legen, die gesamte Supply Chain von Anfang an zu kontrollieren. Aber Sie haben eben das Beispiel Phenylbutazon und den möglicherweise nicht lebensmitteltauglichen Pferden genannt. Wenn die Einträge in den Equidenpässen nicht richtig sind und wenn möglicherweise nicht Lebensmittelpferde zu Lebensmitteln verarbeitet werden, dann ist das wieder ein ganz klarer und in Anführungsstrichen einfacher Betrug. Das ist eigentlich kein Skandal. Dem muss mit aller Schärfe begegnet werden.
Aber darf ich mal nachfragen, ist das dann Kleinkriminalität? Sie haben das Wort in den Mund genommen und da auch nochmal an Herrn Wolfschmidt und Frau Habach-Kasan. Oder sind da doch bestimmte Strukturen, die wirklich, ja, ich weiß nicht, mafiös oder wie auch immer sind, also jedenfalls organisierter.
Also ich glaube, so genau wissen wir im Augenblick noch gar nicht Bescheid, dass wir sagen können, ist das Kleinkriminalität, ist das normale Kriminalität. Ich meine nur, wir sollten den Menschen nicht das Vertrauen nehmen und zu behaupten, dass bei uns ist nicht ein einziges Stückchen Pferdefleisch gefunden worden, was mit Medikamenten belastet war. Das heißt, die Sicherheit der Lebensmittel ist gegeben. Gleichwohl ist dieses ein Betrug und ein solcher Betrug muss geahndet werden. Aber man kann auch nicht bei einem Handel innerhalb von Europa von globalisierten Lebensmittelströmen sprechen. Das ist einfach nicht richtig. Und man sollte auch die Dinge auseinanderhalten. Wenn wir an das Beispiel Aflatoxine denken, im Mais, erinnern wir uns mal dran, Biomais aus der Ukraine war mit Dioxin belastet. In diesem Falle hat nach meiner Kenntnis der Unternehmer beim Import des Maises auf Aflatoxine geprüft. Aflatoxine, das sind Pilzgifte von Schimmelpilzen, kommen regelmäßig vor. Deswegen prüfen wir auch regelmäßig darauf. Sie sind Bestandteil des Lebensmittelmonitorings, weil es eine ganz große Wert darauf legen müssen, auf die Sicherheit. Und wir haben doch festgestellt, dass der erste Hinweis, dass damit was ist, war eine Eigenkontrolle eines Unternehmers. Es war die Eigenkontrolle und das zeigt, wie wertvoll für uns Eigenkontrollen sind, um zu erfahren, um sicherzustellen, dass Lebensmittel wirklich sicher sind. Und deswegen sollten wir zu Eigenkontrollen auch tatsächlich ermutigen, zu glauben, dass wir über staatliche Kontrollen wirklich jedes einzelne Kilogramm, was ins Land importiert wird, testen können, ist ein Irrglaube. Wir sollten niemanden glauben machen, dass das geschehen könnte.
Das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich denke, es ist viel wichtiger, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie wir Nahrungsmittel erzeugen, wie wir in welchen Situationen wir auch die Landwirte bringen, das meines Erachtens geht so nicht weiter. Das zeigt übrigens auch die Ernährungssituation unserer Bevölkerung, wo wir schon 2/3 aller Gesundheitskosten für die Bekämpfung der Fehlernährung ausgeben müssen. Also ich denke, es ist wirklich an der Zeit, hier einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wir haben hier gute Möglichkeiten in Deutschland und auch von unserem Wissen her, uns gut und frisch und regional zu ernähren. Und damit haben wir eigentlich allen dann einen größeren Gefallen getan und der ganze Preisdruck auf den Märkten, der letztendlich dazu führt, dass es nur noch darum geht, wo kriege ich das billigste Futtermittel her, der führt eben auch zu solchen Fehlentwicklungen, wo wir jetzt unendliche Beispiele noch hinzufügen können. Also ich glaube, wir haben auch, und das sagen ja gerade auch die Umfragen bei den Verbrauchern, wir haben eine große Bereitschaft, hier die Wertschätzung von Lebensmitteln wieder stärker in den Blickwinkel zu nehmen und zu honorieren. Und diese Gelegenheit sollte man auch wirklich ausbauen. Und das wollen wir auch machen, eine Stärkung einer guten Erzeugung und der Qualitätserzeugung.
Herr Wolfschmidt von Foodwatch, reichen Ihnen die gesetzlichen Regelungen aus?
Also ich widerspreche Frau Ministerin Höfke natürlich nur äußerst ungern. Ich glaube, dass wir die Diskussion darüber, ob wie man Lebensmittel wertschätzt und ob die genug wertgeschätzt werden, dass man die an anderer Stelle führen sollte. Wir können die auch jetzt führen, dann kommen wir halt mit dem Thema Skandale der jüngeren Vergangenheit vermutlich nicht durch. Ich will nur so viel dazu sagen. Den Preisdruck wird es immer geben. Die falsch deklarierten oder überbevölkerten Legehennenbetriebe in Niedersachsen weisen darauf hin, dass selbst wenn man eigentlich an der oberen Skala der jeweiligen Angebote einkauft, also sprich Bioprodukte, die sind ja üblicherweise nicht die billigere Variante, dass man auch da nicht vor Betrug sicher ist. Und hier reden wir vor allen Dingen, da
stimmt. Wobei ja alle Formen der Haltung betroffen waren.
Na klar, aber es geht immer darum, ein billigere oder intensiver erzeugtes Produkt zu einem höheren Preis zu vermarkten. Die Zeche zahlen die Verbraucher, auch die, die im guten Glauben zum teuersten Produkt, in Klammern Bio-Eier in dem Fall, greifen. Da geht es um Betrug und man muss sich fragen, und da stimme ich Herrn Nöhle ja zu, man muss sich fragen, wie können wir dem begegnen? Frau Habbach-Kasan sagte gerade Eigenkontrollen, wir müssen die Hersteller ermutigen, glaube ich, war das Wort. Mit Ermutigung ist es nicht getan. Hier geht es um Ökonomie. Wenn ich meine Eigenkontrollen ordentlich mache, dann kostet das Geld. Das weiß Herr Professor Nöhle bestens. Ein Wettbewerber, der es nicht so genau nimmt, kann mit geringeren Qualitätssicherungskosten und mit geringeren Maßnahmen einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Und genau da müssen wir ansetzen. Wenn wir einen Wettbewerb um Qualität wollen, um erkennbare, nachvollziehbare Qualität, dann müssen wir die Hersteller dazu verpflichten, und das machen wir, dass sie ihre Kontrollsysteme verbessern, und das machen wir am besten, indem wir die, derer wir habhaft werden können, nicht irgendwelche Rosttäuscher in Südfrankreich, denn in Südfrankreich ist ja offenbar der Betrug begangen worden, nicht in Rumänien, sondern die Handelsunternehmen, die Ware in die Regale legen, unter eigenem Namen verkaufen, in deren Vertrauen wir die Ware kaufen. Die müssen verpflichtet werden, dass nur korrekte Ware da liegt. Das ist eigentlich total banal. Und das machen die nur, wenn sie fürchten müssen, dass in so einem Fall, wie wir ihn jetzt ja innerhalb Europa beobachten können beim Pferdefleisch, dass sie zur Kasse gebeten werden.
Also Gewinnabschöpfung.
Wenn ein Handelsunternehmen, das 40 oder 50 Milliarden Euro Jahresumsatz macht oder auch nur 10 Milliarden, im konkreten Fall Pferdefleisch, das nicht deklariert war, noch nicht mal fürchten muss, ein Bußgeld von 350 Euro zu bekommen. Denn mindestens 350 Euro Bußgeld sind nach aktueller Gesetzeslage nötig, damit die zuständigen Behörden ihr Wissen über Falschdeklarationen veröffentlichen dürfen. Wenn also ein solches Handelsunternehmen nicht mal solche Bußgelder befürchten muss, dann ist es einfach eine Lachnummer. Und das ist der Skandal. Wo wir hin müssen ist, es muss klar sein, die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, muss groß genug sein. Es muss dann automatisch seitens der Behörden die Pflicht bestehen, auch über Betrug, nicht nur bei Gesundheitsgefahren, wo es auch schwierig genug ist, nach wie vor die Veröffentlichung zu kriegen, aber bei Betrug veröffentlicht zu werden und mit empfindlichsten Bußgeldern sanktioniert zu werden, und zwar so hoch, dass das in der Bilanz von dem Milliarden-Jahresumsatz eben auch eine Rolle spielt. Also müssen wir über millionenhohe Bußgelder sprechen.
Die Sendung zur Diskussion heute über Pferdefleisch, Eier und Futtermittel im Deutschlandfunk. Zustimmung in der Runde zu diesen Forderungen von Herrn Wolfschmidt?
Ich glaube, man muss es schon im Rahmen halten. Ich finde, dass bei jedem Vorkommnis,
sagt Frau Habbach-Kasan von der FDP,
bei jedem Vorkommnis die Forderung nach möglichst harten Strafen, das geht in allen Bereichen sehr, sehr weit, und dann sollte man sich überlegen, ob man das im Konsequenz wirklich will. Aber ich möchte noch eins zu den Eiern sagen. Da haben wir ja das Problem. Ich kann dem Ei, wenn ich es im Laden sehe, nicht ansehen. Ich kann es auch nicht chemisch überprüfen in irgendeiner Weise. Ist dieses tatsächlich mit einer Quadratmeterfläche von so und so oder von so und so gehalten? Ist es ein echtes Öko-Ei? Ist es ein Freilandei? Ich kann es nicht sehen. Und in diesen Fällen können wir allein durch die Kontrolle sicherstellen, dass die Bedingungen eingehalten worden sind, weswegen ich dieses Ei kaufe. Und da müssen wir feststellen, dass insbesondere im Ökobereich, gerade in Niedersachsen, immerhin 40 Betriebe werden untersucht, nicht richtig gehandelt worden ist. Und die Ökokontrollstellen sollten auch einmal überprüft werden und sich auch selbst die Frage stellen, ob sie einen ordentlichen Job machen. Denn diejenigen Menschen, die Öko-Eier kaufen, möchten ein bestimmtes Produkt, möchten eine bestimmte Tierhaltung und möchten, dass das Huhn auch den entsprechenden Platz gehabt hat. Und mit einer Überbelegung von 30-40%, wie berichtet worden ist, ist das tatsächlich nicht gegeben. Und auch das ist ein Betrug, den ich nur über die bessere Kontrolle feststellen kann.
Also ich denke, es ist wichtig, diese ganze Kontrolle zu machen. Es ist auch im Bereich der Ökoproduktion was zu verbessern. Aber ich sag mal, da ist ja natürlich das Ganze in Relation zu setzen. Das waren 40 Betriebe von 150. Also wir haben hier eine Situation, die über alle Haltungssysteme hinweggeht. Und ich will auch sagen, das Positive am Frischei ist doch, dass man gerade da das Haltungssystem erkennen kann. Auch wenn das noch keine Garantie gibt dafür, dass das auch kontrolliert ist. Und ich denke, hier ist es absolut notwendig, dass wir erstens diese Verbrauchermöglichkeit verbessern, auch bei den verarbeiteten Eierprodukten das Haltungssystem zu erkennen. Auch diesen Antrag haben wir gerade im Bundesrat eingebracht. Das heißt, dass auch wenn die Hälfte der Eier geht ja eben in Nudeln oder sonst irgendwas, Kekse und Kuchen, dass auch da deutlich wird, wie werden die Tiere gehalten. Dann haben die Verbraucher auch eine Entscheidungsmöglichkeit.
Aber welche Entscheidungsmöglichkeit haben Sie denn? Wenn, es ist doch gar nicht gewährleistet. Das sehen wir doch jetzt gerade.
Es ist ja nicht Gewährleistung. Deswegen fordern wir noch. Ein Moment, die Einhaltung der Bestandszahlen ist jetzt, ich denke, auch nicht bei 100% aller Betriebe der Fall, sondern wir gehen davon aus. Und ich finde es übrigens ein Angriff auf die ehrlichen und gewirtschaftenden Betriebe, egal ob konventionell oder ökologisch, dass so etwas passiert. Und ich bin da auch für sehr harte Strafen.
Wäre es denn dann nicht besser, die Betroffenen wirklich dann zu nennen, damit
Ja, natürlich. Da hat Herr Wollschmidt auch völlig recht. Das Verbraucherinformationsgesetz, was übrigens die FDP ja immer bekämpft hat.
Nein, wir haben
da ist es nämlich ganz wichtig.
Ja, wir haben ja eine Novelle
durchgemacht, um das umzusetzen.
Ja, ihr habt Jahre gebraucht, aber wir haben es doch tatsächlich dann auch umgesetzt. Und wir sind
aber
auch mit dem LFGB deutlich
weitergekommen. Nachgebessert und immer noch mit diesen Fehlern, die Herr Wollschmidt benannt hat, ja auch versehen. Da brauchen wir tatsächlich auch bei der Vertragszeittäuschung schon mehr Transparenz. Ich denke, auch das ist sehr wichtig, dass hier mit solchen Mitteln entgegengewirkt wird. Herr Nöhle, und ich bin auch der Auffassung, dass wir so Systeme brauchen wie Abschöpfung, also weiter ausgebaut noch, und Marktwächter, die hier stärker in die einzelnen Branchen gucken.
Herr Nöhle, Sie beraten Unternehmen. Der Ehrliche ist der Dumme. Dann müssen Sie doch eigentlich auch für härtere Strafen sein.
Ja, so ein Glück, dass jetzt einer mal den Begriff Ehrlichkeit hier nennt. Das hört sich jetzt gerade so an, als ob die gesamte deutsche Lebensmittelwirtschaft ein krimineller Verein ist und nur durch äußerst scharfe Kontrollen und Milliarden Bußgelder von der Straftat abgehalten werden könnte. Also das, bitteschön, ist nicht so. Die deutsche Lebensmittelwirtschaft macht einen Umsatz von 160 Milliarden Euro pro Jahr und liefert mit die besten Produkte der Welt absolut sicher und versorgt unsere 82 Millionen Einwohner jedes Jahr mit hervorragenden Lebensmitteln. Und es gibt in der Tat einige wenige Ausnahmen, die da nicht hineinpassen. So, und die müssen mit aller Schärfe verfolgt werden. Und ich stimme Ihnen absolut zu, ich stimme Herrn Wollschmidt zu, wenn es wirklich hier um kriminelle Machenschaften geht. Frau Reimer, Sie haben es gesagt, die möglicherweise sogar mafiös angelegt sein sollten.
Ich habe es gefragt.
Ja, so, dann muss ich Ihnen sagen, zum Schutz der redlichen Hersteller kann ich da nur empfehlen, dann muss mit gewinnabschöpfenden Bußgeldern aller Bundeskartellbehörde gearbeitet werden. Aber bitte wirklich nur bei kriminellen Netzwerken, die wirklich von langer Hand angelegt worden sind. Die 99,9% aller Lebensmittelhersteller sind doch redlich und tun doch ihr Bestes, erfüllen alle Rechtsvorschriften, erfüllen die Qualität, steigern die Qualität und erfüllen doch letztlich mit diesen wohlschmeckenden und preisgünstigen Produkten die Erwartungen der Verbraucher. Denn das dürfen wir nie vergessen. Am Ende soll der Verbraucher das alles bezahlen.
Ich möchte noch mal nach Niedersachsen blicken. Da war es so, dass die Angaben des Statistischen Landesamtes in Hannover und die der Tierseuchenkasse über die tatsächlichen Bestände bei Eiern sehr weit auseinandergeklafft haben. Das heißt, wenn man es verglichen hätte, wäre man vielleicht schon vorher drauf gekommen oder ist vielleicht auch so dann irgendwann drauf gekommen. Ist es vielleicht auch bei staatlicher Seite sinnvoll, die Interessen säuberlicher zu trennen, so wie in Rheinland-Pfalz? Da ist ja der Verbraucherschutz im Justizministerium und Landwirtschaft und Ernährung ist bei Ihnen, Frau Höfgen, extra angesiedelt. Und auf EU-Ebene haben wir diese Trennung auch, im Bund eben nicht. Frau Aigner ist zuständig für Verbraucher, Ernährung und Landwirtschaft und das ist auch in vielen Bundesländern so.
Ich glaube, man kann tatsächlich darüber nachdenken, ob man eine andere Organisation macht und ob man nicht auch fragt, ob Verbraucherschutz, und Verbraucherschutz ist ja nicht nur Lebensmittel. Professor Nöhle hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir die sichersten Lebensmittel überhaupt haben seit den letzten Jahrzehnten. Wir sind auf einem absoluten Top-Stand. Und dann muss man sich fragen, ob Verbraucherschutz, der ja sehr viel mehr Arbeit zu tun hat, und das war diese Legislaturperiode im Bereich Versicherung, im Bereich Finanzwesen, im Bereich anderer Produkte als gerade Lebensmittel, ob man dieses nicht ins Wirtschaftsministerium zum Beispiel tun sollte. Justizministerium wäre auch ein Problem. Herr Rösler, bei Herrn Rösler wäre es gut aufgehoben. Ich bin der Meinung, dass die Konzentrierung des Verbraucherschutzes auf Lebensmittel auch eine Fehlinformation der Öffentlichkeit ist. Denn die Probleme im Verbraucherschutz haben wir an ganz, ganz anderen Stellen, und zwar auch die existenziellen Probleme. Das haben wir bei der Bankpleite gesehen, haben wir an anderer Stelle als gerade im Bereich der Lebensmittel.
Herr Wolfschmidt, würden Sie sich das wünschen?
Also ob man dadurch gewinne, dass man Verbraucherinteressen ins Wirtschaftsministerium, egal wer da regiert.
Naja, oder ins Justizministerium, gäbe. Also in ein anderes Ministerium.
Also es geht darum, klarzumachen, welche Interessen sollen vertreten werden und wo Interessenkonflikte implizit vorhanden sind. Und im derzeitigen Zuschnitt des Ressorts auf Bundesebene und in manchen oder in einigen Bundesländern ist es natürlich ausdrücklich, nicht nur implizit, sondern ausdrücklich ein Interessenskonflikt. Die Interessen der Bauern sind völlig andere als die der weiterverarbeitenden Branchen und als die des Handels, und die der Verbraucher sind wiederum andere. Um ein Beispiel zu nennen, ein Landwirt möchte einen möglichst guten Preis, hohen Preis für sein Produkt erzielen. Ein Verbraucher möchte für ein möglichst gutes Produkt einen möglichst niedrigen Preis zahlen. Das ist ganz sinnvolle Ökonomie. Deswegen gibt es da schon grundsätzlich ganz unterschiedliche Interessen, wie man es hinkriegt. Und das ist ja nun nicht Raketenwissenschaft, wie man es hinkriegt, die berechtigten Interessen von uns allen, und beim Essen sind es nun mal alle, die Verbraucher sind, da kommen wir nicht drum rum, also von 82 Millionen Leuten gegenüber der Anbieterseite vernünftig zu organisieren und zu vertreten, und ich bleibe jetzt mal beim Essen, das kann man durch ein eigenes Verbraucherministerium tun, das kann man auch über das Justizministerium regeln, wenn da der entsprechende Sachverstand ist. Wenn Sie das nicht organisieren, dass der Sachverstand da ist und dass partikulare Interessen durch besonders gute Kontakte zu den jeweiligen Ministerialbürokratie sich nicht durchsetzen, dann geht das nicht weiter. Das alles kann man nur ändern über Transparenz, das ist ganz entscheidend. Zu behaupten, man könne Interessenkonflikte überbrücken, und indem man sie weglächelt und sagt, eigentlich haben wir doch alle das gleiche Interesse daran, an angeblich immer besseren Lebensmitteln, woher Sie eigentlich die Zuversicht, Frau Habach-Kasan und Herr Professor Nöhle, nehmen, dass die Lebensmittel so exquisit seien, wie Sie es gerade behaupten, das verstehe ich gar nicht, weil wir dafür gar keine objektiven Belege haben, aber vielleicht wissen Sie da ja mehr. Jedenfalls so zu tun, als gäbe es diese Probleme, die wir immer wieder und in schöner oder auch schlechter Regelmäßigkeit beobachten können, als gäbe es diese Probleme eigentlich gar nicht, oder seien das Luxusprobleme, das finde ich inakzeptabel aus Verbrauchersicht.
Der Spiegel titelt diese Woche die Suchtmacher, Produkte der Lebensmittelindustrie seien wunderschön verpackt, aber bestehen in sehr starkem Ausmaß aus Fett, Salz und Zucker. Auch die Verpackungen von, was weiß ich, Käfigeiern zeigen dann ein pickendes Huhn. Die Kühe auf dem Joghurt schwelgen auf der Weide. Frage in die Runde, trägt dieser, naja, Graben zwischen Außendarstellung und Produktionsbedingungen und Produktionsinhalten dazu bei, dass das Misstrauen der Verbraucher genährt wird?
Also ich bin der Auffassung, dass die Auseinandersetzung um die Lebensmittel und die Ernährung in Zukunft noch wesentlich stärker werden werden. Wir haben erhebliche Nutzungskonkurrenzen, wir haben eine unglaubliche Verschwendung von Rohstoffen, übrigens auch von Energie und damit verbunden auch noch Klimaschädigung bei unserem heutigen Ernährungssystem. Und wie Herr Wolfschmidt sage ich auch, das ist überhaupt nicht lächerlich zu machen, dass gerade auch der Gesundheitszustand der Menschen in unserer Bevölkerung ja zu beklagen ist. Wenn 5-jährige Kinder schon an Diabetes leiden und Herzinfarkten und selbst, ich sag mal, das lange Leben dann nicht mehr mit guter Qualität erlebt werden kann, dann ist was falsch. Und ich bin wirklich der Auffassung, wir werden uns über unsere Ernährung grundlegend schon deshalb Gedanken machen, weil wir bei der wachsenden Weltbevölkerung unseren heutigen Fleischverzehr einfach nicht mehr so leisten können. Und insofern halte ich das für ganz essentiell, wie im Energiebereich, dass wir hier neue Parameter und neue Kriterien aufmachen, wie wir damit umgehen. Und ich bin auch übrigens der Auffassung, dass wir das im Sinne der Gerechtigkeit auf dieser Welt machen müssen, aber eben auch im Sinne eines sinnvollen und guten Umgangs mit den Rohstoffen.
Ja, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen. Ich glaube, viele Verbraucher sind sich gar nicht bewusst, in welchem Überfluss wir leben. Herr Wollschmidt, wir haben das erste Mal seit Ende der 60er Jahre nicht nur ausreichend viele Lebensmittel, das hat es vorher nie gegeben, wir haben sie sogar im Überfluss. Sie kommen aus allen Teilen der Welt. Sie sind an jeder Straßenecke verfügbar, zu erschwinglichen Preisen. Wir haben das strengste Lebensmittelrecht der Welt, die strengsten Grenzwerte und die werden auch noch überwacht. In der Tat haben wir ab und zu mal ein Problem und dem wird nachgegangen und es wird korrigiert. Und das ist alles das Ergebnis einer hochqualifizierten industriellen Erzeugung. Nur deswegen geht es uns so gut und die Lebenserwartung steigt und steigt. Allerdings, Frau Reimer, Sie sagten, erkennt der Verbraucher das oder hat er nicht was ganz anderes im Kopf? Und da stimme ich Ihnen zu. Der Verbraucher hat im Kopf so eine idyllisierende 50er-Jahre-Omas-Bauernhof-Atmosphäre nach dem Motto, ich kann es mir leisten, ich kaufe vom Bauernmarkt und vom Metzger meines Vertrauens und da bekomme ich das alles so wie in meiner Kindheit, wie in den 50er-Jahren. Und diese Idylle haben wir nicht mehr. Wir sind eine Industriegesellschaft, wir leben davon, wir nutzen die Vorteile der Industriegesellschaft und wir haben es in der Tat alle versäumt, das mal zu kommunizieren. Der Verbraucher geht auf den Wochenmarkt und sagt, es ist alles wie bei meiner Oma und in Wirklichkeit sind es industriell, wohlgemerkt, hochqualitativ, hochwertigste Produkte. Und mit diesem Konflikt kommt der Verbraucher nicht klar. Und ich glaube, deswegen haben wir auch so oft diese sogenannten gefühlten Skandale. Weil der Verbraucher sagt, ja Mensch, das ist ja gar nicht wie bei meiner Oma, da kann es ja nur ein Skandal sein. Und da ist eine Kommunikationslücke und die müssen wir alle gemeinsam schließen.
Also darf ich dazu was sagen? Ich schon, Verzeihung.
Auch ja, bitte. Was sagen. Der Reihenfolge nach. Fangen wir mal an mit Frau Habach-Kasan, dann Herr Wollschmidt, dann Frau Höfken.
Ich kann dieser Aussage sehr gut zustimmen. Und deswegen meine ich auch, dass die Lebensmittelunternehmen gefordert sind, mit dem, was sie auf ihren Produkten darstellen, etwas wahrhaftiger zu sein, auch über die Frage der Produktion. Wir sollten aber nicht in einen Topf werfen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Qualität der Lebensmittel. Gleichzeitig gibt es Menschen, die sich nicht so gut ernähren, wie sie es könnten und wie sie es sollten, weil auch das Ernährungswissen nicht so gut ist, wie wir es tatsächlich brauchen.
Frische Produkte sind aber gelegentlich auch schon mal teurer als Fertiggerichte.
Das ist richtig. Und wie viele Menschen haben eine teure Küche und kochen gleichwohl überhaupt nicht? Und der nächste Punkt ist, wir ernähren uns, als ob wir 10 bis 20 Kilometer pro Tag laufen würden. Wir laufen aber im Schnitt nur noch 2 Kilometer pro Tag. Das heißt, auch die Kalorienmenge ist deutlich zu hoch. Und es gibt noch einen Punkt, den ich gerne anführen möchte. Wir haben nach dem Unglück von EHEC hatten wir einen Rechnungshofbericht, der uns einmal deutlich gemacht hat, dass unsere Lebensmittelkontrolle tatsächlich einer neuen Struktur bedarf. Wir haben an die 400 Stellen, die kontrollieren, die sehr viel an sich vorbei arbeiten, die Unterschiede machen zwischen Lebensmittel- und Futtermittelkontrolleuren, wo wir nicht wissen, die Länder sind nicht bereit, in einen Wettbewerb zu treten, wo wir nicht wissen, in welchem Land ist es besonders gut organisiert, in welchem ist es nicht so gut organisiert. Alle Schüler müssen sich bei PISA messen, aber die Lebensmittelkontrolle der Länder misst sich nicht untereinander. Und ich glaube, dass wir da in der nächsten Legislaturperiode als Bund gemeinsam mit den Ländern uns auf den Weg machen sollten, um die Strukturen deutlich zu verbessern. Denn was hier am Anfang schon gesagt worden ist, es darf nicht so sein, dass der ehrliche Unternehmer der Dumme ist, weil der Unehrliche nicht gefunden wird.
Herr Wolfschmidt, Herr Frau Höfgen, Sie sind gleich dran. Ich weiß, die Länder.
Ich kann bei dem letzten Punkt Frau Habach-Kasano zustimmen. Es ist ein intransparentes System. Wir müssen das verändern. Wir fordern das von Foodwatch seit vielen Jahren. Die Länder tun nicht so viel, wie sie sollten. Der schwarze Peter wird sich gegenseitig zugeschoben. Und statt einen Wettbewerb zwischen den Ländern über die beste Form der Überwachung der Lebensmittel und der Qualitätssicherung seitens des Staates, ich komme gleich wieder zu den Unternehmen zurück, zu initiieren, können wir ein Versteckspiel beobachten. Das ist unwürdig und letztlich ein mangelhafter Respekt gegenüber uns Verbrauchern. Aber noch mal ganz kurz zum Bundesrechnungshofbericht, Frau Habach-Kasan. Auf Seite 9 des Bundesrechnungshofberichts, den Sie gerade erwähnt hatten, stand expressis verbis: nicht immer kommen Unternehmen ihrer Eigenkontrollpflicht ausreichend nach. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sehen sich bei Eigenkontrollen vor große Herausforderungen gestellt. Wegen beschränkter Personalkapazitäten sind staatliche Überwachungsbehörden mitunter nicht in der Lage, die erforderliche Kontrolldichte sicherzustellen. Der Bundesbeauftragte regt an, die Eigenkontrollsysteme effektiver zu gestalten und deren Erkenntnisse stärker für die amtliche Überwachung zu erschließen.
Da sind wir uns doch einer Meinung. Ich freue mich, dass Sie das zitieren.
Ja, das ist doch gut. Das ist ja schön. Die Eigenkontrolle ist das, was von Gesetzes wegen den Unternehmen obliegt. Und jetzt komme ich zurück zu Herrn Nöhle beim Pferdefleisch. Ich stimme Ihnen völlig zu, es ist eine komfortable Situation, in der wir in dieser Republik leben dürfen, dass wir alle genug zu essen haben. Gleichwohl gibt es immer mehr Leute, die nicht genug Geld haben, um sich wirklich ausgewogen und gesund zu ernähren. Das ist ein sozialpolitisches Problem. Beim Pferdefleischskandal geht es aber um was völlig anderes. Da geht es darum, dass im Grunde die gesamte Einzelhandelslandschaft in dieser Republik und nicht nur hier, sondern auch in Frankreich offenbar nicht in der Lage ist, so ein einfaches Produkt wie eine Fertiglasagne tiefgekühlt in der korrekten Weise auszuliefern. Und da muss man sich einfach fragen, was hier los ist. Haben die kein Interesse daran? Und wenn sie keins haben, dann müssen wir sie dazu zwingen. Deswegen, wir sind uns oft einig, Herr Professor Nöhle, aber in dem Punkt kann ich nicht mit Ihnen mitgehen.
Frau Höfgen. Also ich will erstmal darauf eingehen, das ist keine museale Verwirrung von Verbrauchern und Verbraucherinnen, dass sie ein Interesse haben an guten Lebensmitteln und an einem ordentlichen Umgang mit Boden, Wasser und mit den Tieren, sondern ich finde es wirklich ein Interesse, was wir zu realisieren haben, alle miteinander. Und ich habe auch überhaupt keine Neigung, in irgendwelche Verklärungen hineinzugehen. Aber ich denke, Fortschritt ist was anderes als beispielsweise unsere Hochleistungstierzucht. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, dann sieht man auch ganz genau, erstens bei der Vollkostenrechnung, dass die Erzeugungskosten für die Milch über dem liegen, was heute die Abnehmer, nämlich die Molkereien, zahlen. Da können die Betriebe schon gar nicht mit auskommen. Und wenn wir aber gleichzeitig sehen, es wäre viel sinnvoller und ökonomischer, die Milch stärker aus dem Grundfutter zu erzeugen. Aus dem Gras heraus haben wir einen großen Vorteil, Kostenvorteil. Da kostet die Erzeugung vielleicht 20 bis 23 Cent. Wenn Sie aber hier die kraftfutterbasierten Hochleistungskühe nehmen, dann sieht das schon ganz anders aus. Und dann sind wir bei einem Zukaufanteil an Futtermitteln pro Milch vielleicht zwischen 8 bis 15 Cent im Moment. Also wir sehen, es hat da Fehlentwicklungen stattgefunden. Ich finde, Modernität und Effizienz, das ist was Gutes, aber das ist nicht so umgesetzt in unserer Ernährung und Landwirtschaft, wie es sein sollte. Und ich finde, das muss in Einklang stehen mit einer guten Tierhaltung und auch mit einem guten Erhalt der Umwelt. Und zu den Ländern, ich kann Ihnen gerne mal zicken, was der Landesrechnungshof sagt, die uns Druck machen.
Ja. Darf ich noch den Satz ergänzen, Herr Wolfschnitz? Sie haben gesagt, viele Verbraucher haben gar nicht mehr das Geld, sich teure Lebensmittel zu leisten. Volle Zustimmung. Und genau für diese Zielgruppe bietet die deutsche Lebensmittelwirtschaft eben preisgünstige, hochwertige Lebensmittel an. Und es gibt sogar einen Beweis. In der Schweiz sind die Lebensmittel 50% teurer als bei uns. Und was machen die Schweizer? Sie fahren alle nach Deutschland und kaufen bei uns ein.
So, das musste jetzt das Schlusswort sein, sonst läuft uns nämlich die Zeit weg und wir kriegen Ärger mit den Nachrichten. Ja, vielen Dank an alle Mitdiskutanten. Übrigens, in Island fanden Lebensmittelkontrolleure bei der Untersuchung einer Fleischpaste auf Pferdefleisch gar kein Fleisch. Das gibt's auch. Wenn Sie mögen, hören Sie uns nach unter dradio.de. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend, guten Appetit. Und ja, und wenn Sie lieber entspannen wollen noch im Laufe des Abends, sollten Sie sich ab 21 Uhr die Querköpfe gönnen. Kabarett-Comedy Schräge Lieder mit Andrea Bardey.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute Eier, Mais, Pferdefleisch, die unappetitlichen Geschäfte der Ernährungsindustrie. Es diskutierten Christel Happach-Kasan, agrarpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Ulrike Höfgen, Umwelt- und Landwirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz, Ulrich Nöhle, Unternehmensberater und Honorarprofessor für Lebensmittelchemie an der TU Braunschweig, sowie Matthias Wolfschmidt von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Die Diskussionsleitung hatte Jule Reimer.